echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Wechselgerüchte rund um Nico Schlotterbeck und das ausgerechnet vor dem Klassiker gegen den FC Bayern München. Wir schauen uns an, was ist dran an den Gerüchten, wie wahrscheinlich ist ein Wechsel und wir blicken auf einen anderen Fall aus 2013.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute wieder in unserer gewohnten Runde. Keiner ist zugeschaltet, alle sind bei uns im Studio. Ich habe an meiner Seite wieder Christian Wob.
Hallo Linda.
Und Jonas Ortmann.
Hallo Linda.
Die beiden BVB-Reporter bei der WAZ. Mein Name ist Linda Joy-Sonnenberg. Ja, wenn Christian wieder da ist, kann das ja nur eins bedeuten. Die Länderspielpause für uns, die Länderspielreise für dich ist vorbei. Es geht wieder weiter mit der Bundesliga. Samstagsabends ist das Topspiel. Zuletzt hat es vielleicht manchmal den Titel nicht unbedingt verdient gehabt, die Partie. Aber ich glaube, an diesem Samstag kann man wirklich von einem Topspiel reden. Der Tabellenführer empfängt den Tabellenzweiten. Borussia Dortmund ist zu Gast in München. Der Unterschied ist jetzt gerade bei 4 Punkten. Und auch wenn wir mal so auf die Statistik gucken, Bayern 15 Spiele, saisonübergreifend ungeschlagen, beim BVB sind es 14 Spiele. Ich glaube, das ist das erwartete Topspiel. Wenn man jetzt mal Lothar Matthäus da zitiert, der Bundesliga würde es gut tun, wenn der BVB die Sensation schafft. Glaubt ihr an die Sensation? Vielleicht fangen wir bei Jonas an, der die Reise in den Süden ja antreten darf.
Einem Rekordnationalspieler darf man ohnehin nicht widersprechen. Und der Meinung bin ich natürlich auch. Natürlich würde das der Bundesliga sehr gut tun. Gerade finde ich nach den Erfahrungen, die diese Bundesliga-Saison schon gemacht hat. RB Leipzig hat am ersten Spieltag ja ordentlich auf die Mütze gekriegt in München. Zuletzt hat der FC Bayern seine Muskeln bei Eintracht Frankfurt spielen lassen. 3:0 gewonnen. Und ja, es wäre ein super Signal auch für Borussia Dortmund, weil du hast ja gerade auch die Statistik mit den ungeschlagenen Spielen angesprochen. Es sind die beiden formstärksten Mannschaften in den Europas Top-Ligen tatsächlich, was die ungeschlagene Serie angeht. Ja, ist schon ein ordentliches Signal. Jetzt zu deiner Frage mal wieder. Ich glaube, dass die Borussia Dortmund auch mit einem Unentschieden zufrieden wäre. Ich glaube, es wäre schon ein Erfolg beim FC Bayern. Daran glaube ich auch durchaus. Aber das Problem ist halt, auch das würde der Bundesliga nicht wirklich helfen, weil der Abstand dann zum FC Bayern gleich bleiben würde. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Ehrlicherweise, die ganz große Überraschung witter ich gerade nicht. Aber ja, ich glaube schon, Niko Kovac ist ein Trainerfuchs und wird alles daran setzen, dieses Spiel zumindest nicht zu verlieren.
Allein, dass wir die Wörter Überraschung und Sensation verwenden, wenn es darum geht, um die Frage, ob ein Tabellenzweiter beim Tabellenersten gewinnen kann, zeigt ja schon, dass da irgendwas im Argen gewesen ist in den vergangenen Jahren. Ich würde jetzt das Ganze nicht so hochhängen, also von Überraschung oder Sensation schaffen, sondern einfach von Bewährungsprobe, Bestandsaufnahme eher so in die Richtung gehen. Und da werden wir halt sehen, ob wirklich das, was in den vergangenen Monaten beim BVB doch verbessert wurde, ob das wirklich so stabil ist, ob das wirklich so gut ist, wie es in wie es derzeit den Anschein hat. Ich muss sagen, das 1:1 gegen Leipzig war dann insofern so ein bisschen ernüchternd. Tatsächlich war das ja das erste Duell in der Bundesliga mit einer der Top-Mannschaften war. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich glaube aber, dass, oder sehe es so ähnlich wie Jonas, wenn man das schafft, einen Unentschieden zu holen, dann ist man ja auch völlig auf Kurs. Also es wurde ja von Anfang an nicht das Ziel ausgegeben, dieses Jahr schlagen wir die Bayern. Es ist nicht das erste Endspiel um die Meisterschaft sozusagen, sondern es ist eigentlich nur der Versuch, Punkte einzusammeln, um am Ende souveräne Champions League-Qualifikation zu schaffen. Auch wenn man das draußen nicht gerne hört. Es wird natürlich auch, weil es eben eine besondere Bedeutung hat für die Bundesliga, für den deutschen Fußball allgemein, für die wirtschaftliche Lage, wird das natürlich hochgejazzt zu diesem Klassiker, zu diesem, dem großen Duell im deutschen Fußball. Aber das ist es ja ehrlicherweise schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Also natürlich von der Bedeutung, dass es eben die beiden Aushängeschilder der Bundesliga sind, aber wir reden jetzt nicht von Barcelona gegen Real Madrid auf einem ähnlich hohen sportlichen Niveau.
Und ihr wisst auch, ich bin ein kleiner Fan von Zahlen. Und vielleicht noch ein Schlenker, bevor wir dann auf unser Thema heute auch kommen. Diese Woche gab es ja Marktwert-Updates, wo sich Borussia Dortmund ja durchaus auch feiern lassen kann, weil der Kader endlich wieder die 500-Millionen-Marke geknackt hat. Aber wenn man mal schaut, der wertvollste Spieler von Borussia Dortmund ist jetzt Karim Adeyemi mit 60 Millionen Euro. Beim FC Bayern ist es aber Jamal Musiala, der seit einer Ewigkeit gefühlt schon verletzt ist mit 140 Millionen Euro. Das heißt, Adeyemi ist nicht mal halb so viel wert wie der beste Spieler vom FC Bayern. Und ich finde, das ist schon mal wieder so ein Kräfteverhältnis, was irgendwie dann ja auch einordnet, wie dieses Spiel einzuordnen ist.
Ja, die Spiele zwischen Bayern und Dortmund haben ja immer eine gewisse Brisanz. Aber Jonas, du hast gerade schon angesprochen, das soll heute eigentlich gar nicht unser Thema sein. Es gab ein anderes Thema, was in der Woche und auch vor diesem Spiel für Aufsehen gesorgt hat. Und das war Nico Schlotterbeck, beziehungsweise die Wechselgerüchte, die rund um Nico Schlotterbeck aufgekommen sind. Vielleicht einmal ganz kurz zur Einordnung. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2027, ist also keiner von denen, die nach der Saison enden. Ihr hattet ihn vor kurzem erst noch im exklusiven Interview auch für die WAZ. Da ging es natürlich auch um das Thema Vertragsverlängerung. Da hat das nicht zu 100% bestätigt, aber was ich in dem ganzen Kontext auch wichtig finde zu sagen, er hat auch nicht es ausgeschlossen, dass es bei Dortmund weitergehen wird. Jetzt hat ja für Aufsehen gesorgt die Pressekonferenz im Zuge dieser Länderspielreise. Da ist ja üblich, dass vor den Spielen Bundestrainer Julian Nagelsmann einmal zur Pressekonferenz kommt und dann noch ein Spieler, das war vor dem Nordirland-Spiel Nico Schlotterbeck. Und da ist dann wurde er auch angesprochen auf diese Wechselgerüchte oder beziehungsweise auf das Interesse, was Bayern München an ihm haben soll. Und er hat da recht kurz angebunden geantwortet, hat gesagt, dass er da eigentlich nichts zu sagen kann. Und dieser Satz ging ja danach durch die Medien, ging danach durch Social Media, wurde sehr viel interpretiert, da wurde irgendwie sehr viel reingedichtet, zugedichtet auch. Ich stell mal die These auf, dass die allermeisten die Pressekonferenz nicht live verfolgt haben und wahrscheinlich auch nicht im Stream verfolgt haben. Christian, du warst vor Ort, du hast diese Pressekonferenz miterlebt, du kennst Nico Schlotterbeck jetzt auch durch das gerade angesprochene Interview und natürlich auch durch die vergangenen Jahre. Kannst du für uns vielleicht einmal einordnen, wie du das Ganze gesehen hast?
Also ich glaube, dass da im Nachhinein mehr draus gemacht wurde, als eigentlich die Intention war dahinter. Also ich glaube erstmal grundsätzlich, egal was Nico Schlotterbeck auf die Frage zum Bayern-Interesse gesagt hätte, es wäre auf jeden Fall danach rauf und runter zitiert worden. Wahrscheinlich sogar mit mehr Interpretationsspielraum, außer er sagt, Bayern, die können mich mal, auf gar keinen Fall. Aber warum sollte er das machen? Das ist ja auch wieder, erstens aus Spielersicht unnötig. Das ist aus auch Vereinssicht unklug, da ein weiteres Feuer zu legen vor diesem Spiel. Also das ist einfach, das ist eine mögliche Option, aber keine realistische Option. Das sollte man nicht tun. So, und dann haben wir den Kontext von dieser Pressekonferenz. Die trainieren morgens noch in Herzogenaurach, fliegen dann rüber mit der U21 zum Länderspiel nach Nordirland. Da gab es dann auch ein paar logistische Probleme, deswegen fing diese ganze Pressekonferenz später an. Und dann kommt Nico Schlotterbeck zu diesem, unliebsamen Medientermin. Ehrlicherweise ist es ja für einen Spieler auch nicht immer cool. Die ganzen anderen Spieler gehen ins Hotel, entspannen sich da und dann hast du da nochmal 2 Stunden extra Termin. So, und dann musst du sowieso schon über dieses Spiel reden, wo du jetzt auch nicht mehr die Welt neu erfinden wirst, verbal auf dieser Pressekonferenz. Und dann kommt natürlich die Frage eher von Münchner Journalisten, wie sieht's jetzt aus mit dem Bayern-Interesse? So, und ich weiß, dass er vorbereitet war auf diese Frage, dass sie kommen würde. Sie kam ja auch schon in Dortmund rund um das Bilbao-Spiel. Und da hat er, und er war vorbereitet und wollte sich halt einfach dazu nicht äußern. So nach dem Motto, ich verstehe es auch gar nicht, warum ich überhaupt danach gefragt werde. Wir spielen jetzt hier morgen mit der Nationalmannschaft gegen Nordirland. Ich habe dazu aus meiner Sicht schon alles gesagt. Was soll ich dazu jetzt noch groß Neues sagen? Und deswegen sagt er einfach, dazu kann ich jetzt eigentlich nichts sagen. So,
ist Punkt. Ja nicht überraschend, dass aber diese Frage genau vor so einem Spiel dann nochmal aufkommt. Also jetzt nicht vor dem Nordirland-Spiel, sondern wenn am nächsten Wochenende dann das Topspiel ansteht, ne?
Ja, also der Zufall war das sicherlich nicht. Nein, klar, und das kannst du. Also die DFB-Medienlogik war ja schon auch dahingehend sehr interessant, dass es eigentlich rund um diese Länderspielpause gar keine ernsthaften sportlichen Themen gab, sondern es ging los mit dieser Scheindiskussion, der Scheindebatte um das Manuel Neuer-Comeback. Da weißt du ungefähr dann, auf welchem, wie so Themen gesucht werden müssen. Und da bietet sich natürlich Schlotterbeck vor so einem Topspiel an. Mhm. Aber ich würde da jetzt, um dann mal die Sorge der BVB-Fans ein bisschen zu nehmen, ich würde da jetzt nicht viel reininterpretieren in diese Worte. Also das ist jetzt, wie soll man sagen, alles, also es funktioniert ja manchmal in der Öffentlichkeit so, dass wenn Nico Schlotterbeck nicht sagt, ganz ehrlich, nächste Woche verlängere ich bis 2040, ich spiele am liebsten auch nur noch für eine Currywurst nach dem Spiel. Wenn er das nicht sagt, dann wird das häufig in der Öffentlichkeit so interpretiert nach dem Motto, ja gut, dann ist er eigentlich schon mit einem Bein in München. Mhm. Und da fehlt halt total Maß und Mitte.
Das Problem ist natürlich, dass es diese Fälle in der Vergangenheit gab. Darauf werden wir gleich kommen. Das möchte ich aber auch nochmal betonen, nach all dem, was wir beide so auch hören. Es ist immer noch, von Wahrscheinlichkeiten zu sprechen, ist rein spekulativ, aber ich habe das Gefühl, dass in der Öffentlichkeit eben jetzt gerade das so dargestellt wird, wie gesagt, als wäre der Abgang schon beschlossen. Und das ist eben nicht so. Also es ist immer noch die Priorität, sowieso das BVB mit ihm zu verlängern. Und da gibt es auch weder eine Absage noch irgendwie Tendenzen, die dahin gehen, dass er den Verein verlassen möchte, sondern es ist halt weiterhin, das haben die Kollegen der Sportbild ja auch berichtet, das erste Angebot liegt ihm bereits vor. Er zögert noch, was finde ich total legitim ist, auch aufgrund der Möglichkeiten, die sich ja in Zukunft auch oder auch vielleicht in naher Zukunft schon, wenn man mal an andere Topclubs denkt, wo Verträge auslaufen, wo ja Innenverteidiger, Nachfolger gesucht werden, da finde ich das vollkommen legitim, sich das offen zu halten. Und Nico Schlotterbeck hat immer wieder seine Wertschätzung für den BVB betont. Wir wissen, wie wichtig ihm das ist, auch ja diese Identifikation mit dem Verein und auch eben dieses vor 80.000 zu spielen und da eine wichtige Rolle zu spielen. Also es ist aktuell einfach wirklich nicht so, als wenn er schon mit einem Bein entweder in München oder vielleicht woanders ja schon seine Zukunft plant. Sondern Stand jetzt ist es eben die Entscheidung BVB, ja oder nein.
Deswegen hat das auch beim BVB alles sehr, sehr entspannt zur Kenntnis genommen, jetzt die Aussagen auf dieser Pressekonferenz. Haben wir uns auch gestern auch nochmal bestätigen lassen, dass das eben jetzt nicht für großen Wirbel gesorgt hat, wie es dann vielleicht in einem anderen Fanforum oder bei Social Media der Fall war.
Das ist aber ja auch, dass Aussagen oft, wie wir auch gerade schon gesagt haben, aus dem Kontext gezogen werden. Ne? Und wenn man halt nur diese eine Aussage sieht, dann wird da, du sagst gerade im Fanforum, ja auch sehr viel rein interpretiert.
Ja, das war ja eigentlich eine Doppelfrage. Es ging erst um das Zusammenspiel, glaube ich, mit Jonathan Tah in der Nationalmannschaft.
Das war die Überleitung dann, genau.
Genau, und dann nach dem Motto, ja, es gibt auch das Bayern-Interesse, kannst du dir vorstellen, auch mit ihm im Club zusammenzuspielen und so. Und wie gesagt, und das ist dann, da wusste ja in dem Moment schon wahrscheinlich, worauf man dann hinaus wollte, als das mit Tah kam. Dann hat das ja auch so ein bisschen mit so einem Schmunzler einfach so nach dem Motto, was soll die Frage jetzt? Also ich würde das alles wieder ein bisschen beruhigter sehen.
Wir wollen jetzt aber auf Transfers eingehen zwischen dem BVB und Bayern, die nicht ganz so ruhig gesehen wurden. Ich glaube, da sind so die emotionalsten Transfers eigentlich gewesen, die auch von Fans sehr emotional aufgenommen wurden. Und ich glaube, das Beispiel, was man am ehesten oder was einem als erstes in den Sinn kommt, ist da wirklich einfach Mario Götze. Er ist 2013 gewechselt für 37 Millionen Euro Ablösesumme. Und das war ja wirklich ein Wechsel, der ja überraschend kam. Ich meine, ihr hattet es jetzt gerade auch schon angesprochen, ne? Wenn Schlotterbeck jetzt wechseln würde, wäre es überraschend, klar. Aber ich glaube, bei Götze hat das noch mal mehr alle geschockt. Jürgen Klopp war damals Trainer, der hat jetzt vor kurzem in der Doku noch gesagt, dass es ein maximaler Schlag für ihn war, dass er gar nicht damit gerechnet hat. Und ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen, oder spiegelt das wieder, was da in den Fans damals vorging. Wie habt ihr das aufgenommen? Oder wie habt ihr diesen ganzen Götzewechsel und alles, was damit zu tun hatte, so in Erinnerung?
Es war natürlich eine krasse Meldung. Ich glaube, die kam dann relativ spät abend am Vorabend von diesem Champions League Halbfinale, also schon in 23. einem.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Da April 2013.
Genau, vor dem Halbfinale gegen Real Madrid, und das war natürlich dann schon der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, sage ich mal. Also vielleicht nochmal, um den Götze-Wechsel einzuordnen, nochmal, ich glaube, 2 Jahre zurück. Das war damals dann Duri Schalins Wechsel zu Real Madrid. Er war damals der beste Bundesligaspieler. Er war einer der ganz wichtigen Faktoren, um Meister zu werden. Und dann kam halt irgendwann die Meldung, dass er zu Real Madrid geht. Und hat man gesagt, ja, Real Madrid, der größte Club der Welt, der Duri Schalin, der kommt hier bei uns aus dem Umfeld. Das ist total legitim, da hinzugehen. Das ist eine große Chance und es ist halt Real Madrid. So, und dann ein Jahr später wechselt Shinji Kagawa zu Manchester United. Da war dann auch so, ja, der hat hier uns zu 2 Meisterschaften und einem Pokalsieg geführt. Die Premier League ist in Japan eine ganz, ganz große Nummer. Manchester United ist wahrscheinlich der populärste Verein der Welt gewesen zu diesem Zeitpunkt. Dass der da hingeht, keine Frage. Weil das war so, dass Real Madrid und Manchester United standen halt in der Hierarchie so ein bisschen oder weit immer noch über dem BVB, obwohl der gerade seine erfolgreichste Zeit hatte. Aber vor allem hat man ja es in der Zeit geschafft, nicht nur die Titel zu holen, sondern auch den FC Bayern in gewisser Form zu demütigen, sag ich mal. Alleine schon durch dieses Pokalfinale, durch das 5-2. Und es war damals vielleicht so eine naive Vorstellung nach dem Motto, ey, wir sind doch besser als die Bayern, da gibt's auch überhaupt keinen Grund hinzuwechseln. So, und dann kam eben dieser Wechsel von Götze, von einem, der war damals auf dem Niveau, da haben alle gedacht, das wird Messi-Level. Also das war quasi der deutsche Messi, so auf dem Niveau ungefähr. Der kommt aus der eigenen Jugend, der identifiziert sich sehr, sehr stark mit dem Verein und der wird unser Mann für die Zukunft. Nach dem Motto, was bei Messi bei Barcelona ist, wird Götze bei uns. Und das war halt klar, dass das so kommen würde. So war so die Einschätzung. So, und dann kam natürlich der maximal größte Schock, weil es zu dem Zeitpunkt sportlich recht wenige Argumente eigentlich gab, um halt zu den Bayern zu wechseln.
Ich finde das lustig, dass ihr beide von Schock sprecht, weil ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten noch, der ja den Verein schon wirklich sehr, sehr lange innen wie außen da eben begleitet. Und der hat mir auch gestern gesagt, bis auf Krankheitsgeschichten und Todesfälle jetzt, war der Wechsel von Mario Götze zum FC Bayern der größte Schock der letzten Jahre bei Borussia Dortmund. Das finde ich ganz lustig, dass ihr das auch so seht oder interpretiert. Für Mario Götze war es ja damals wohl das große Argument, mit Pep Guardiola zu arbeiten, was man vielleicht auch nochmal in der Einordnung geben muss. Dann gibt es ja auch die Aussagen von Volker Struth, dem Berater von Mario Götze, der ja auch ein Buch geschrieben hat. Da ist ja, glaube ich, der Wechsel eine große Passage eben auch drin, wo er dann sagt, Michael Zorc hätte ihm alle Beleidigungen an den Kopf geworfen. Dann hat es noch im Rahmen dieses Wechsels ein Treffen gegeben zwischen Hans-Joachim Watzke, Zorc und Jürgen Klopp mit Götze und Volker Struth, bei dem er dann auch sehr beeindruckt war von Götze, der ja von dem Schritt dann eben so überzeugt war, dass er dann auch vor den Vorgesetzten sagt, ich mach das und ich bleib dabei bei der Entscheidung, die ihn ja nochmal umdrehen wollten sozusagen und sagen, ey, das kannst du nicht machen. Und hat immer wieder wohl das Argument gebracht, er möchte unbedingt mit Pep Guardiola arbeiten, vielleicht ja vor allem damals der beste Trainer sicherlich der Welt mit seinem Tiki-Taka-Fußball, wo dann auch Klopp gesagt haben soll, ja, ich bin eben kein Pep Guardiola, ich mach kein Tiki-Taka, wahrscheinlich auch so ein bisschen dann ja eine Trotzreaktion, weil ich glaube, das war schon ein brutaler Schlag für alle, dass er diesen Wechsel dann vollzogen hat und da auch so standhaft geblieben ist. Und ich glaube schon, dass das eben, um das jetzt mal auszuschließen, den Kreis zu schließen, dass das so eine krasse Schocknachricht war, wie es vielleicht dann jetzt auch bei Schlotterbeck sein würde. Denn auch damals hat, bevor dann diese Meldung aufkam, niemand damit gerechnet, dass Mario Götze zum FC Bayern wechseln wird.
Da war aber nochmal vielleicht so ganz die Medienlandschaft ein bisschen anders. Also da gab es dann die Bild-Zeitung, die abends dann online gegangen ist damit. Aber es gab eben noch nicht dieses Twitter-Gerücht. Man hat nicht so leicht mitbekommen, wenn irgendwie ein Insider aus England irgendwas postet oder sowas. Also das war nochmal so eine krassere Wirkung, wenn das dann wirklich so schwarz auf weiß, oder es war eher bunt auf bunt in der Bild-Zeitung, als Nachricht so steht. Und vielleicht nochmal, warum das jetzt gerade, also den Bogen zu Schlotterbeck, dieser Götze-Transfer hatte, glaube ich, extrem große Auswirkung, einmal was die sportliche Entscheidung, aber auch was die emotionale Bindung zum BVB betrifft. Also ich glaube, dass es danach für sehr viele Leute sehr viel schwieriger war, sich mit Spielern zu identifizieren, vor allem, weil der BVB ja in dieses Segment von den Top-Spielern gegangen ist, wo du dann irgendwann wusstest, die werden in 2-3 Jahren den nächsten Schritt gehen, der nicht in Dortmund sein wird. So, und sich dann mit den Leuten zu identifizieren nach dem Motto, boah, du wirst doch eh der nächste Götze. Das macht natürlich auch sowas bisschen mit dem Fan-Dasein. Und beim BVB war eben dieses Thema Ausstiegsklausel danach ein ganz, ganz relevantes. Man hat gesagt, wir machen per se keine Ausstiegsklauseln mehr. Das ist, das Problem bei Götze war ja, dass du das nicht dann in der eigenen Hand hattest, dem Moment, wo diese Ausstiegsklausel quasi gezogen wird. Und sie war ehrlicherweise nicht mehr marktgerecht zu dem Zeitpunkt. Also 37 Millionen war schon viel. Aber danach ging dann erst diese Transferinflation los. Ich glaube, Ronaldo war 2009, war glaube ich für 90 Millionen. Das war damals, glaube ich, die Benchmark. Und dann steigerte sich das in den nächsten Jahren extrem bis hin zu den 200 Millionen Neymar-Transfer. Und heute wird ja für jeden, der ein bisschen gerade auskicken kann, in der Premier League 100 Millionen gezahlt. So, und das war einfach nochmal dieser, glaube ich, auch dieser wirtschaftliche Schmerz, wenn du schon diesen Spieler los wirst. Mit allen emotionalen Rahmenbedingungen, dass du nicht wenigstens auch noch dafür ordentlich entlohnt wirst.
Man muss sagen, mit der Zeit hat diese Ausstiegsklauselregel bei Borussia Dortmund jetzt aber auch abgenommen. Erling Haaland hat man beispielsweise damals nur mit der Ausstiegsklausel bekommen, nur um das noch einmal einzuordnen. Serhou Guirassy soll, wie wir wissen, auch eine Ausstiegsklausel haben, die für unterschiedliche Vereine wohl unterschiedlich gestaffelt ist, die ja laut den Kollegen auch noch günstiger wird im kommenden Sommer. Ja, und dann wollte ich nur einmal sagen, das Thema hat sich natürlich durch den Laufe der Jahre jetzt auch nochmal ein bisschen aufgelockert, aber ja, damals war es halt schon, also das machen wir nicht mehr, gerade auch aufgrund der Identifikation eben, dass eben diese ja, Götze-Nummer nicht ein zweites Mal passieren. Das war auf jeden Fall damals eine krasse Lehre und ich glaube, deshalb spielt das auch bei Borussia Dortmund überhaupt so eine große Rolle, wenn jemand eine Ausstiegsklausel hat. Also das ist ja gefühlt Verrat am Verein, wenn man das hat. Aber ich glaube, das ist einfach nur aufgrund ja dieses Wechsels dann eben ja so eine große Nummer, weil bei anderen Vereinen ist das völlig normal.
Und da wird ja auch dann nach außen hin wieder gemacht, ey, wenn du ihm schon eine Ausstiegsklausel gibst, hat er eigentlich gar keinen Bock auf den Verein. So, aber dass das eben ein Geben und Nehmen ist, das muss man halt immer dazu sagen.
Du hast es gerade Aki Watzke schon angesprochen, der wurde damals auch zitiert mit dem Satz, wir sind über alle Maße enttäuscht. Er hat aber auch betont, Götze und sein Berater haben sich absolut vertragskonform verhalten und ich glaube, dieses ganze Emotionale kam von den Fans, ging gegen den Spieler, gab danach natürlich auch gab leider dann auch einen Shitstorm. Der Unmut des Vereins hat sich aber vor allen Dingen ja auch gegen die Bayern dann gerichtet, weil die gesagt haben, okay, zum einen der Zeitpunkt der Veröffentlichung, Christian hat es gerade schon angesprochen, einen Tag vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid war unglücklich. Dann aber auch, dass gesagt wurde, okay, die Bayern versuchen halt systematisch die Gegner zu schwächen. Wie blickt ihr da drauf?
Ja, also einmal diese emotionale Schiene. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, dieses erste Spiel damals im Signal Iduna Park wieder, da musste sich Mario Götze, glaube ich, im Spielertunnel warm machen, weil er ja nicht vor der Südtribüne stehen konnte und ich glaube, auf der anderen Seite, auf der Nordseite eben auch nicht warm machen konnte. Das heißt, hat er sich da im Spielertunnel warm gemacht, ja, neben Pep Guardiola. Das war schon irgendwie eine kuriose Nummer, kann ich mich gut dran erinnern. Ich meine, wir waren damals alle, glaube ich, auch noch nicht so alt, aber das sind schon Bilder, die trotzdem irgendwie sich ins Gehirn eingebrannt haben. Und jetzt zurück zu der Nummer. Natürlich, dieser latente Vorwurf, die Bayern hätten das durchgesteckt, der steht im Raum. Ich glaube, das ist bis heute nie wirklich bestätigt worden, wie das dann am Ende wirklich rausgekommen ist. Deshalb kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Aber natürlich, danach hat sich der FC Bayern eben mit Robert Lewandowski ein Jahr später ablösefrei bei Borussia Dortmund bedient. Mats Hummels ist dorthin gewechselt. Darf aber auch nicht vergessen, natürlich hat Borussia Dortmund auch schon beim FC Bayern gewildert. Dazu muss man aber sagen, das waren dann oft eben nicht die Leistungsträger, die ja den Verein da gerade zu Titeln geführt haben, sondern ehrlicherweise meistens eher die, die da eher nur die zweite Geige gespielt haben. Wenn ich an Sebastian Rode erinnere, der für 12 Millionen gewechselt ist, damals Götze ist zurückgekommen, Hummels ist zurückgekommen, weil beide vielleicht bei FC Bayern nicht ganz so glücklich waren. Man hat einen Sabitzer geholt, der ja damals zu United ausgeliehen war, sicherlich jetzt seine Stärke zeigt, aber auch nicht der Spieler war, der den FC Bayern jetzt jahrzehntelang geprägt hat. Und ja, das muss man dann schon zur Einordnung, finde ich, so einmal sagen.
Ob das jetzt ein strategisches Kaputtkaufen der Bundesliga war, weiß ich nicht. Natürlich fällt einem das leicht, das so erstmal zu sagen, weil das halt, wie gesagt, ein emotionales Thema ist. Und ich würde es eher ein bisschen anders formulieren. Es ist ein netter Nebeneffekt, dass du deine eigene Mannschaft verbessern kannst und gleichzeitig der Gegner schwächst. Das war ja nicht nur bei Dortmund der Fall, sondern es gab ja auch in den Jahren davor dann halt immer wieder die großen Transfers. Erst so diese Michael Ballack-Lucio-Zeit bei Leverkusen zu den Bayern, dann gegen Mario Gomez zu den Bayern, Klose aus Bremen zu den Bayern. Also es war halt immer wieder, weil der erste Markt der Bundesliga, der Bayern war halt immer die Bundesliga. So. Und dann war es irgendwann so, dass du auch die Möglichkeit hattest, im Ausland Spieler zu holen, wie Ribéry, wie Luca Toni und sowas, dann wie Robben. Dann hatte sich das dann irgendwann ein bisschen weiter, hatte sich das dann irgendwann verschoben. Und ja, es ist halt eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal, wenn der FC Bayern deinen Spieler interessiert ist. Das war jetzt in den vergangenen Jahren nicht mehr so häufig der Fall. Ich glaube aus zweierlei Gründen. Einmal, weil die Dortmunder Spieler bekommen haben, die einfach schon zu gut waren und die einen zu großen Markt hatten, vor allem aus dem Ausland, wo ja immer noch höhere Gehälter gezahlt werden als in München. Deswegen so ein Haaland, Bellingham, da war klar, dass, oder Dembélé, da war klar, dass sie woanders hingehen. Oder eben, weil der BVB auch viele Spieler produziert hat, die dann gar nicht mehr das Bayern-Niveau gehabt haben, weil die sich auch schon zu weit entwickelt hatten, einen Champions-League-Siegerkader in dem Moment hatten, wo eben keiner vom BVB eine Rolle gespielt hätte.
Und dazu muss man sagen, ist ja irgendwie auch eine beliebte Frage immer vor diesem Klassikerspiel, die kommt eigentlich gefühlt einmal immer auf in den letzten Jahren. Welcher BVB-Spieler würde denn beim FC Bayern in der Startelf stehen? Und ich finde, auch diesmal ist das ein durchaus großes Diskussionsthema. Ich glaube, bei Nico Schlotterbeck sind wir uns einig, dass der das Potenzial hat, beim FC Bayern ein absoluter Stammspieler zu sein und der Mannschaft zu helfen. Sicherlich ist es auch ein Serhou Guirassy, den wir beispielsweise in unserer ersten Folge ja auch als ja eines der Weltklasse-Spieler bei Borussia Dortmund betitelt haben. Sicherlich würde er nicht statt Harry Kane spielen. Ich glaube, der überragt gerade alle mit 18 Toren. die er bisher in dieser Saison erzielt hat. Aber sicherlich würde er an der Seite oder vielleicht ein bisschen dahinter eine absolute Stammspielerpotenzial auch dort haben. Aber dann gibt es schon, finde ich, nicht viele Spieler. Vielleicht aktuell auch aufgrund der verletzten Situation. Vielleicht ein Daniel Svensson auf der linken Seite, weil da der FC Bayern gerade nicht so gut bestückt ist, jetzt, wenn ich nur auf das Samstagsspiel schaue. Aber sonst fallen mir ehrlich gesagt nicht so viele Spieler ein. Sicherlich ein Karim Adeyemi an einem sehr, sehr guten Tag. Kann er auch für den FC Bayern Unterschiedsspieler sein, aber ich weiß nicht, ob ihr noch einen seht, aber...
Zumindest jetzt gerade nicht. Also sie haben natürlich ein paar interessante Spieler in dem Kader, die sich theoretisch entwickeln können und dann in ein, zwei Jahren für sie interessant sind. Also wie zum Beispiel Jude Bellingham, wenn der das Potenzial abruft, was gerade oder was man in ihm sieht in Dortmund, dann wird das natürlich wieder eine Debatte sein. Also klar. Aber jetzt gerade bin ich absolut bei dir, sehe ich auch keinen. Also vielleicht, wenn der FC Bayern mal irgendwann einen Nachfolger für Neuer sucht, dass dann Gregor Kobel wieder ins Spiel kommt, dann muss man aber auch gucken, wie, ob der dann wirklich auch zu den München dann passt, ob der dann verfügbar ist. Aber das ist auch, wie gesagt, eine müßige Diskussion. Also gerade sehe ich auch keinen, wenn du diese beiden Mannschaften nebeneinander legst und du sagen würdest, der wäre auf jeden Fall hundertprozentig unangefochtener Stammspieler, wenn es jetzt, keine Ahnung, unabhängig vom Gegner, wenn du jetzt irgendwie die möglichst objektiv die Top-Elf aufstellen müsstest, wäre halt außer Schlotterbeck wahrscheinlich keiner dabei.
Wenn wir jetzt, den Bogen haben wir jetzt gerade zu Schlotterbeck schon mal zurückgesponnen. Wenn wir aber jetzt mal darauf eingehen, was würde denn ein Abgang von Schlotterbeck für den BVB bedeuten? Ich meine, ich habe es gerade schon angesprochen, er ist eigentlich einer der wenigen, die so eine Identifikationsfigur gerade für den Verein geworden sind und zu der er auch herangezogen werden soll, jetzt noch künftig in den kommenden Jahren. Ja, das war eigentlich die Frage, welche Bedeutung hätte ein Schlotterbeck-Abgang? Also wie schwer wird das den Verein wirklich treffen? Zum einen vom Spielerischen her, zum anderen vom Persönlichen.
Die Frage ist aus meiner Sicht, was dann noch bliebe in diesem Kader aktuell. Denn wenn die Identifikationsfigur, weil Nico Schlotterbeck ist nun mal der sich jetzt in den letzten 3 Jahren, ja, ich habe es in meinem Kommentar, den ich geschrieben habe, den werden wir sicherlich auch nochmal verlinken.
Das machen wir.
In den Shownotes geschrieben, die Überschrift war, der BVB muss bei Schlotterbecks Verlängerung All-In gehen. Und da steht es eben auch so drin, Nico Schlotterbeck hat sich halt in den letzten Jahren schon in die Herzen der Südtribüne gegrätscht. Und er ist aber nicht nur so ein Emotional Leader, sage ich mal, der halt vorangeht, sondern er hat halt einfach auch die Qualität, ein Topspieler in der Bundesliga zu sein und ist dazu noch deutscher Nationalspieler. Also sind ja 3 Komponenten, die darfst du als BVB absolut nicht verschenken. So. Und jetzt ist ja auch das erste Angebot dann eben so bekannt geworden. Das soll knapp unter 10 Millionen Euro liegen, von ja etwas über 8 Millionen Euro. Ist die Rede exklusive weiterer Bonuszahlung. Ja, und da sage ich dann schon, das ist für mich jetzt nicht die absolute Topverdienerriege gerade bei Borussia Dortmund, wenn ich überlege, dass beispielsweise ein Niklas Süle, der damals ablösefrei vom FC Bayern gekommen ist, ja rund 14 Millionen Euro verdienen soll. Natürlich alles immer geschätzte Summen, aber natürlich kommen die auch irgendwo her. Und das ist für mich dann schon so, aus meiner Sicht müssen da schon die Bosse jetzt einmal all in gehen und eben auch dieses Angebot und vielleicht dann auch die eigene Schmerzgrenze pulverisieren, weil ich finde, Nico Schlotterbeck kann so ein wichtiger Faktor sein und das kann so ein wichtiges Signal sein, zu sagen, wir bei Borussia Dortmund, wir geben nicht auf, wir greifen an und so einen Spieler zu halten, ist für mich so ein Signal. Und wenn das eben nicht klappt, vielleicht jetzt auch durch einen Kaugummi-Poker oder und so weiter und wenn sich Nico Schlotterbeck dann vielleicht die anderen Optionen offen halten sollte und dann jemand zugreift, es wird nämlich mit der Zeit aus meiner Sicht immer schwieriger, denn angenommen, es macht mal so einen Club wie der FC Liverpool, der vielleicht mal irgendwann Nachfolger für Virgil van Dijk sucht, Man City, wo er mit dem Fußball sicherlich auch bei Pep Guardiola, wo wir dann mal im Thema sind, wieder reinpassen könnte. Wenn die einmal ernst machen, da hat der BVB, finde ich, wenig Argumente auf seiner Seite, so hart muss man sagen. Also bei allen anderen Clubs, die für Nico Schlotterbeck interessant sind, ist die Titelchance höher. Er kann sicherlich, ist das Portemonnaie da noch ein bisschen lockerer als bei Borussia Dortmund. Und irgendwann wird es dann eng. Und deshalb finde ich, das wäre schon ein verheerendes Signal, wenn man ja so einen Spieler dann nicht halten kann. Dann muss man halt auch klar sagen, dass die Titelambitionen in den nächsten Jahren ja leider so gelagert sind wie zuletzt.
Aber ihr seid ja nah am Verein dran. Wie ist denn eure Einschätzung? Wie sehr ist man bereit, sich da auch zu strecken?
Wir haben ja auch gerade gesagt, dass es ein erstes Angebot ist. Also der BVB wird sich strecken. Und ich weiß auch, dass es ja im Verein so gesehen wird, dass das schon eine absolute Schlüsselpersonalie ist und das eben nicht passieren kann. Und natürlich vor allem dieses Horrorszenario, von dem wir aber, wie gesagt, wissen zum FC Bayern, dass es absolut gerade sehr, sehr schwierig nur vorstellbar ist, dass das am Ende passieren wird. Und wie gesagt, es ist als absolute Schlüsselpersonalie schon ausgemacht. Und ich gehe davon aus, dass der BVB, wenn es hart auf hart kommt, auch weiter nachlegen wird.
Also diese Verlängerung hat, / hätte Signalwirkung auch für noch ganz andere Dinge. Zum Beispiel, wenn du jetzt als anderer, ja, talentierter Spieler im Kader siehst, dass dein wahrscheinlich bester Spieler einfach geht, dann fragst du dich auch, ja, ist das dann hier für mich der richtige Verein, um demnächst Titel zu holen? Also passt dieser Verein dann zu meinen Ambitionen? Deswegen ist das auch da ganz wichtig, glaube ich, dieses Signal nach irgendwie nach außen zu setzen. Das ist unser Mann und der bleibt bei uns. Und natürlich auch, wenn wir uns die komplette Situation in der Innenverteidigung angucken, im nächsten Sommer, da laufen die Verträge von Niklas Süle aus, da gehe ich nicht davon aus, dass er verlängert wird. Emre Can ist nicht fit. Da weiß man auch nicht, wie es weitergeht. Auch würde ich sagen, Tendenz eher nein. Das heißt, du musst da sowieso schon mindestens mal in der Breite investieren in den Kader. Und du kannst dir eigentlich nicht erlauben, dir dann noch einen Nummer 1 Innenverteidiger holen zu müssen, weil ins letzte Vertragsjahr möchtest du eigentlich auch nur ungern gehen. Du musst schon irgendwann eine Entscheidung treffen, weil dieser Schwebezustand auch für beide Seiten, glaube ich, nicht optimal ist. Deswegen hängt auch da sportlich strategisch einfach viel dran.
Jetzt hatte Schlotterbeck bei euch im Interview auch gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass es kurzfristig passieren wird, dass er seinen Vertrag verlängert. So hatte er es, glaube ich, formuliert bei euch.
So hat es auf der Pressekonferenz auch nochmal wiederholt.
Genau. Aber wie wichtig ist das oder was denkt ihr, wie schnell wird da eine Entscheidung fallen? Wird sich das jetzt noch ziehen? Kann man da mittelfristig, kurzfristig mit einer Entscheidung rechnen?
Also es ist schwierig, jetzt so ein Datum zu nennen. Also ich glaube schon, dass man bis zum Ende des Jahres da auf jeden Fall weiter sein möchte in diesen ganzen Gesprächen, weil sonst würde dich ja dieses Thema, wie ich gerade sagte, erstmal schon mal durch die komplette Rückrunde begleiten. Und dann, finde ich, muss man aber auch der Spielerseite zugestehen, einfach mal abzuwarten, wie das läuft. Klar, die sind jetzt Tabellenzweiter, die sind auf Tuchfühlung zu den Bayern. Die hatten am Wochenende ehrlicherweise ein leichtes Auftaktprogramm. Dann kann man jetzt mal sehen, wie die Champions-League-Spiele weiterlaufen, ob man da eine Rolle spielen kann. Und dann übernächste Woche mindestens genauso wichtig, finde ich, wie das Münchenspiel, das Pokalspiel in Frankfurt. Weil das ist halt der Wettbewerb, wo du am ehesten die Titelchance hast und wo du quasi aus eigener Kraft das Ding sogar holen kannst. Bei allen anderen musst du hoffen, dass die Bayern Punkte lassen oder dass eben andere Mannschaften nicht ihr Top-Niveau abrufen. So, und wenn du die Möglichkeit hast, da einen Titel zu holen und allgemein mit dem BVB einen Titel zu holen, das wird natürlich auch mal wieder ein absoluter Pluspunkt in den Argumentationen. Man darf auch noch da vielleicht einen kurzer Satz. Tatsächlich ist es ja so, Nico Schlotterbeck könnte jetzt auch deutscher Meister und Champions-League-Sieger sein, wenn ein, zwei Spiele anders ausgehen. Das hast du ja auch nicht vergessen. Also es gibt schon die Möglichkeit, mit dem Verein Titel zu holen.
Und ich glaube, aus der Hinsicht, wo du gerade angesetzt hast, dieses Spiel jetzt beim FC Bayern hat für mich ja schon eine große Signalwirkung auch auf diesen Poker. Denn wir haben es bei uns in der Zeitung so als Zukunftsgipfel betont. Da geht es nicht darum, dass es jetzt beim FC Bayern vorspielt oder dass ein Bewerbungsspiel ist für andere Vereine, sondern ich glaube, dieses Spiel hat eine Signalwirkung dahingehend, wenn du da jetzt, wie Leipzig, wie Frankfurt, habe ich vorhin betont, ja richtig auf die Mütze kriegst, dann finde ich, gehen halt irgendwann auch die Argumente aus, zu sagen, wir sind die Mannschaft, die dem FC Bayern Paroli bietet und wir wollen hier die deutsche Meisterschaft angreifen. Also wenn du da wiederum aber vielleicht ein 2-2 holst, wie im April, oder wenn du da vielleicht einen Überraschungssieg landest, ich glaube, das kann auch nochmal in dem Poker ein bisschen Fahrt aufnehmen, dass Nico Schlotterbeck sagt, pass auf, wir wollen jetzt hier angreifen, wir wollen zum Borsigplatz. Und deshalb glaube ich schon, dass dieses Spiel am Samstag eine extreme Bedeutung hat. Natürlich wird es nicht ausschlaggebend sein, ob jemand beim Verein verlängert oder nicht. Aber so einen kleinen Impuls kann dieses Spiel, glaube ich, schon setzen. Und deshalb bin ich da sehr gespannt, wie Borussia Dortmund da auftritt. Und ja, aufs BVB-Fansicht sicherlich hoffentlich erfolgreich.
Das hoffen wir. Wenn wir jetzt vielleicht einmal nochmal zum Abschluss, ich meine, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, aber wenn wir es jetzt in einem Satz nochmal zusammenfassen. Wechsel von Nico Schlotterbeck zum FC Bayern München. Wahrscheinlich, ja oder nein?
Nein, nicht nein. Wahrscheinlich.
Nein, definitiv nicht.
Wahrscheinlich, okay.
Zumal es ja ausschließen will ich es nicht.
Ausschließen darf man den Fußball grundsätzlich
genau. Jetzt mal nichts. Genau, das haben wir auch. Wir haben gerade das Thema Götze sehr ausführlich besprochen. Auch da hätte es diesen Podcast gegeben im Jahr 2013 zu diesem Zeitpunkt der Saison gesagt, nein, nicht wahrscheinlich. Das muss man immer wieder einordnen und darum machen wir das ja auch. Auch damals hat es niemand für möglich gehalten, aber wir können ja nur sagen, nach all dem, was wir wissen, ist es jetzt nicht wahrscheinlich.
Ja, und auch vielleicht nochmal einmal kurz auf die Bayern-Perspektive. In dem Moment, wo sich die Upamecano-Vertragsverlängerung vielleicht ein bisschen hinzieht, was käme dann als Verein gerade recht? Ja klar, eine Diskussion zum anderen Spieler, weil du damit die Upamecano bei seiner Vertragsverlängerung unter Druck setzt. Also wir wissen ja auch, dass das die, also hört man das aus München, dass das die Nummer 1 Option ist, dass es auch noch andere Kandidaten gibt und Schlotterbeck auch auf dieser Liste steht. Wobei ich mich dann immer frage, was für eine Liste. Wir können auch einfach eine Liste mit Spielern machen. Also das darf man auch immer ein bisschen, muss man auch mal ein bisschen einordnen, dass er jemanden auf der Liste hat. Aber natürlich, der FC Bayern wird einen schlechten Job machen, wenn Nico Schlotterbeck da nicht in Frage käme. Kleine Frage.
Bei allen Emotionen im Fußball ist ja auch eigentlich mal ganz schön, wenn es dann überraschende Wechsel gibt. Auch wenn sie dann mal so große Wellen schlagen wie 2013. Ist ja immer mal wieder schön, wenn.
Oder mal eine überraschende Verlängerung. Ist auch nochmal. Eine auch, Geschichte auch fürs schön. Herz. Darf man auch nicht. Darf man auch nicht zu kurz
da
kommen.
Da ist Christian Wurf prädestiniert für die Geschichten fürs Herz.
Das hast du den Faden verloren, ne?
Du wirst kommen. Immer wieder überrascht.
Ja. Ja, ich auch. Ja. Das ist eigentlich ein schönes Ende. Also schöner hätte ich es mir gerade nicht vorstellen können. Danke, dass ihr heute wieder hier dabei wart, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt. Jonas, dir schon mal ganz viel Spaß bei der Reise nach München.
Dankeschön.
Mal wieder eine schöne Auswärtsfahrt. Nimmt man ja auch gerne mit.
Definitiv. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich muss sagen, es hat schon mal mehr gekribbelt vor so einem Spiel. Ich kann mich daran erinnern, wo man wirklich als Tabellenführer dahin gefahren ist 2013, wo man dann das erste Spiel von Thomas Tuchel meines Wissens, dann leider verloren hat durch einen Kurbelfehler. Damals ist man in Rückstand geraten, aber da hat es schon echt gekribbelt, weil das echt so ein, ja, so ein Meistergipfel war. Mir ist das Spiel fast schon ein bisschen zu früh in der Saison jetzt, weil ja, wie gesagt, auch wenn du da jetzt verlierst, ist gefühlt die Meisterschaft trotzdem entschieden, weil der FC Bayern einfach so stark wirkt in dieser Saison. Wenn du da aber gewinnst, bist du jetzt auch nicht vorbeigezogen. Also wie gesagt, aber trotzdem bin ich schon sehr gespannt, wie sich Borussia Dortmund präsentiert. Und ja, ich sind sicherlich viele Fans auch.
Also bei Bayern sind natürlich auch in absoluten Überform gerade, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also es war sicherlich schon mal leichter, dort zu gewinnen, als jetzt in diesem zu diesem Moment.
Aber da sind wir ja beim Thema Überraschung. Wir sind gespannt, wir schauen drauf. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und meldet euch gerne bei uns, Mensch, jetzt aber auch der Wurm drin. Entweder bei YouTube, bei Spotify oder auch bei Instagram, da sind wir bei watz_bvb zu finden, wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kommentare habt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport. Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.